So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen NFT-Kauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschalten habt. Ja, heute habe ich einen sehr spannenden Gast im Podcast und zwar den Lorenz. Auf Lorenz aufmerksam bin ich geworden über seine LinkedIn-Posts, in dem er ja den Use Case von NFTs im Alltag sehr gut darstellt. Und deswegen bin ich ja sehr froh, dass du jetzt hier auch den Weg in den Podcast gefunden hast, Lorenz. Und deswegen möchte ich dich gleich mal fragen, Lorenz, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Wie sieht's aus in Österreich?
Servus René, erst einmal danke für die Einladung, freut mich wirklich sehr. Und ich verfolge deinen Content ja auch schon eine Zeit lang, also freut mich wirklich sehr, hier im Podcast zu sein. Mir geht's super. Das Wetter in Österreich ist auch gerade relativ schön, also ich kann mich nicht beschweren.
Ja, beste Voraussetzungen jetzt für den Podcast und wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen, was du aktuell so machst und du hast mir erzählt, dass du jetzt nach der Schule jetzt in deinem ersten Semester zum Studium bist und da du ja relativ jung bist, wird es mich natürlich interessieren und du kennst natürlich schon die Starterfrage. Wann bist du zum ersten Mal über den Begriff NFTs gestolpert und letzten Endes, was waren deine ersten NFTs, die du ja, dir dann sozusagen geholt hast?
Also im Blockchain-Thema bin ich schon ein bisschen länger drinnen, vor allem durch Julian Hosp und so weiter, aber über NFTs bin ich dann das erste Mal gestolpert bei Gary Vaynerchuk, also Klassiker in der Szene sozusagen.
Der absolute Klassiker, ja.
Und das war vermutlich im Juni oder im Juli 2021, also seine VeeFriends Series 1 waren schon heraus und auch nicht mehr ganz so in finanzieller Erreichbarkeit für mich. Und so bin ich das erste Mal zum Begriff NFT gekommen, bin dann später noch, falls du das kennst, dieses Set Run,
ja genau, das ist so ein Spiel, ne?
Ja. Diese Pferderennen, wo man dann irgendwie auch wetten kann drauf, irgendwie dort noch drüber gestolpert, aber so richtig ins Thema reingekommen dann Anfang 2022, wo ich dann auch den ersten NFT gekauft habe, das war so ein Koala von dieser Koala Intelligence Agency und kurz darauf gleich einen VeeFriends Series 2 gekauft, leider nicht im Mint dabei gewesen, aber das war dann so quasi der Kreis, der sich wieder geschlossen hat zum Einstieg ins Thema und seitdem noch das ein oder andere dazu gekauft und ja, okay. Wenn es was Gutes gibt, das kaufe ich gern.
Spannend. Und was für einen VeeFriends 2 hast du?
Ich habe einen Hustling Hamster mit Spielplatz-Hintergrund, glaube ich, und einen Cheerful Chipmunk.
Okay, okay. Also sozusagen VeeFriends ist für dich das Projekt, wo du so mit am meisten auch hinschaust.
Ja, also VeeFriends ist das Projekt, an das ich auch langfristig, außer die Klassiker CryptoPunks und so halt, sehr glaube für sich, da viel Potenzial und deswegen schaue ich da immer gern hin. Auch bis zu einem gewissen Grad halt so ein kleiner Gary Vaynerchuk-Fanboy.
Ist natürlich absolut verständlich. Ich meine, was er natürlich auch von den Content immer postet oder was er schon gerissen hat, da kann man dann auf jeden Fall schon verständnisvoll ein Fan von Gary V sein. Aber was letzten Endes hat dich so an NFTs fasziniert? Also warum hast du dich dann letzten Endes so stark mit NFTs beschäftigt?
Also ich habe an Blockchain diesen Gedanken schon so interessant gefunden, dass man einfach digitale Güter tatsächlich besitzen kann. Mhm. Natürlich Rechtsklick und Safe, das ist ja immer diese Gegenbewegung zu NFTs quasi gewesen. Aber tatsächlich, dass man das gut besitzt, weil das ist einfach so eine spannende Möglichkeit, die es mit der Blockchain gibt und dann eben die NFTs einfach nicht austauschbar, wie jetzt beispielsweise ein Bitcoin etc., finde ich sehr spannend, eben hauptsächlich diesen Besitzcharakter an dem
Okay. Okay, spannend. Und du hast ja auch ziemlich viele LinkedIn-Beiträge schon verfasst. So, und inwiefern können Unternehmen NFTs integrieren? Also hast du da konkrete Beispiele?
Ja, sicher. Also ein klassischer Fall wären beispielsweise diese Loyalty-Programs, also als was diese Rabattsammlungsgeschichten. Das eignet sich eigentlich perfekt, wenn man das mit NFTs macht, weil du hast dann den Vorteil, dadurch, dass das dann auf der Blockchain besitzt, kann der Kunde das dann auch weiterverkaufen, wenn er einmal ganz begeistert ist von der Marke und schon aber gut was gesammelt hat. Und nehmen wir jetzt einmal als Fall her, wir haben ein Modelabel und jedes Mal, wenn man, sagen wir, für 100 Euro einkauft, bekommt man ein NFT und nachdem man 1000 Euro ausgegeben hat, darf man beispielsweise bei einem Trip dabei sein, wo man sich die Produktion anschaut oder irgend sowas in die Richtung. Und wenn man dann halt keine Lust drauf hat, dann verkauft man seine NFTs und gibt dieses Recht dann einfach weiter. Und ich glaube, dieser Gedanke, der ist einfach wahnsinnig spannend, weil das bis jetzt eben noch nicht möglich war. Und das kann für jedes Unternehmen ein sehr spannender Use Case sein.
Hört sich auf jeden Fall echt spannend an. Und gibt es für dich irgendwie so konkrete Unternehmen, wo du sagen könntest, hey, du könntest dir so ein Programm gut vorstellen? Also mir würde jetzt gerade spontan so einfallen, irgendwie so in der Flugindustrie, dass man sagt, hey, wenn man gewisse Meilen hat, dass man die Meilenprogramme irgendwie vielleicht ändert. Hast du da noch irgendwie ein paar Ideen?
Ja, also bin seit ich, weiß nicht, 3-4 Jahre alt bin, Skifahrer begeisterter. Okay. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in der ganzen Tourismusbranche, abgesehen jetzt von anderen Use Cases, aber wenn wir uns auf den jetzt einmal konzentrieren, ja, beispielsweise du hast 100 Skitage im Jahr, was eben eigentlich quasi unmöglich ist, aber gehen wir nur davon aus. Und dann, wenn du 100 Skitage im Jahr hast, dann kriegst du im nächsten Jahr beispielsweise die Chance, gratis Ski zu gewinnen, sowas in die Richtung, oder irgendeinen Reward dafür, dass du so oft Skifahren warst und halt immer dafür ein NFT bekommen hast, ob das dann auch nachweisbar ist.
Okay, spannend. Ja, Thema Tourismus, da hast du ja auch einen LinkedIn-Post erstellt. Da hast du ja noch andere Punkte genannt, wie man sozusagen die Tourismusbranche mit NFTs verknüpfen kann.
Genau, ja. Also ich habe gepostet dieses, so eine Art Schnitzeljagd. Habe das dann auch lustig gefunden, weil ich habe dann bei dir wieder mal im Podcast reingehört. Du hast den Justin von Web3Free oder Moin Web3 halt auch einmal als Gast dabei gehabt. Und die haben ja genau sowas schon gemacht.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein perfekter Use Case, der vor allem am Anfang einmal für den Tourismus oder für Tourismusgebiete sehr interessant sein kann. Und aber auch einfach, wenn man beispielsweise eine Kollaboration mit einem bestehenden Projekt eingeht und weiß nicht, dann vielleicht eine Special Edition Board Apes jetzt einmal übertrieben, aber rauskommt, die dann die besten Hintergründe quasi aus dem Tourismusgebiet jetzt hat beispielsweise, das könnte sehr spannend für viele Städte, Tourismusgebiete, Berge etc. sein.
Ja, ich sag auch, was NFTs angeht, das sind eigentlich aufgrund der Technologie fast gar keine Grenzen gesetzt. Und du hast ja auch das Projekt Rolling Land Festival angesprochen. Oder habe ich es richtig ausgesprochen? Rolling Land Festival, war es so?
Ja, was? Rolling Loud, glaube ich.
Rolling Loud Festival und deren NFT-Drop. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was ist dieses Festival und was ist das genau für ein NFT?
Ja, also das Festival ist eigentlich das bekannteste Festival in dieser Hip-Hop-Rap-Szene, wo sämtliche Größen wie A$AP Rocky, Travis Scott, Lil Baby und so weiter und so fort schon dabei waren. Also da wirklich das High-End des Hip-Hops ist dort dabei. Und einer der Founder von diesem Festival, der war jetzt beim Gary Vee mit einem Podcast mit dabei, beziehungsweise auf YouTube einmal. Und die haben angekündigt, dass es ein NFT geben soll, mit dem man einen Lifetime-Access zu allen Festivals, die sie veranstalten. Man muss dazu wissen, sie veranstalten in Nordamerika, also USA, relativ viel. In Kanada, aber auch in Europa gibt es in Portugal, wenn ich mich nicht täusche, eine Veranstaltung in Asien. Also man kann überall dabei sein mit diesem einen NFT und Krass. Hat dann auch Lifetime-Access, solange es das Event gibt, darf man auch bei jedem dabei sein.
Okay, krass. Und weißt du auch, wie viel der NFT kostet und wie viel es von diesen NFTs geben soll?
Weiß ich leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon bekannt ist, aber ich verfolge es jetzt auf jeden Fall.
Okay, ja, auf jeden Fall spannend, weil Tomorrowland, wer war das nochmal? Jetzt bin ich gerade überlegen, ein Event in Amerika, was ja auch ziemlich bekannt ist, war das jetzt Coachella, genau, es gab ja auch den Coachella NFT. Ich glaube, das waren auch 5 oder 6 Lifetime Passes und die sind, glaube ich, auf Solana für mindestens 80.000 weggegangen, wo ich mir denke, hey cool, eigentlich schon eine echt interessante Thematik, wenn man so sagt, hey, so Festivals, die es ja auch für die nächsten Jahrzehnte sehr wahrscheinlich geben wird, dass man sagt, hey, es gibt 4, 5 Lifetime Passes, wo sie jetzt halt schon sehr viel Geld einnehmen können, und andererseits, wenn du sagst, so hey, nach 5, 6 Jahren, hey, das war echt eine coole Experience, und du verkaufst es dann für mehr Geld weiter, und anhand der Royalties verdienen Unternehmen natürlich dann auch wieder Geld. Und das Konzept mit den Tickets finde ich dann auch richtig cool. Und auch jetzt auch noch das andere Thema, was du angesprochen hast, so Kollaborationen. Und zwar hast du ja auch was geschrieben, zwecks Invisible Friends mit Kith, den Drop. Erzähl doch mal den Zuhörern, um was es sich dort handelt.
Also Invisible Friends, das ist ein Projekt, das ist irgendwann Anfang des Jahres, glaube ich, herausgekommen.
Genau.
Das war übrigens das erste Projekt, wo ich so richtig probiert habe, auf die Whitelist und so weiter zu kommen, habe aber leider keinen Glück gehabt. Und die haben, also ich finde, die Charaktere sind einmal sehr cool, und auch der Gedanke dahinter mit diesem Invisible Friend, dieser unsichtbare Freund, finde ich wahnsinnig cool. Aber was sie wirklich gut gemacht haben, ist, sie sind eine Kollaboration mit Kith eingegangen. Kith ist, glaube ich, vielen ein Begriff, ist ein Streetwear-Label, das sehr bekannt und auch gehypt ist, glaube ich, noch. Und auf jeden Fall mit diesem Streetwear-Label sind sie gemeinsam eine Kollaboration eingegangen. Und das hat dann geheißen, einerseits gab es so Kith-Friends, die exklusiv waren, glaube ich, die jeweils einer Stadt zugeordnet waren und ein gewisses Outfit angehabt haben. Die hat man steigern können, glaube ich, auf OpenSea normalerweise. Und dann hat man dieses Outfit, das dieser neue Kith Invisible Friend angehabt hat, auch zugeschickt bekommen.
Okay, cool.
Und zusätzlich hat es dann noch diese Open Edition quasi gegeben, die jeder Invisible Friend Holder sich claimen hat können. Und mit dieser Edition hat man jetzt Zugang zu Kith-Kollektionen, also Early Access zu Kith-Kollektionen, und kann da dem vor allen anderen einkaufen, wie jetzt beispielsweise bei dieser BMW X Kith Collaboration.
Okay.
Also diese Collaboration ist mir das erste Mal aufgefallen, weil sie gemeinsam, also der Designer Kith von Kith, einen BMW i4 M50 oder so in seinen Ideen designt hat. Und darum haben sie jetzt auch ganz viel Accessoires und Clothing und so herumgebastelt sozusagen. Und jeder, der diesen Kith-Friend durch seinen Invisible-Friend bekommen hat, der hat jetzt Early Access bekommen am Montag, wenn ich mich nicht täusche, und hat 2 Tage entspannt shoppen können, bevor dann alle anderen auf die Website gestürmt sind und die Sachen
kaufen können. Ach krass, also bedeutet das, es gab jetzt sozusagen einen Airdrop für jeden, der einen Invisible Friend hat, also dass es ein Invisible Kith Friend ist, oder ist es so, wenn man jetzt einen Invisible Friend hat, dass man da jetzt immer Vorkaufsrecht hat?
Na, also da hat es, glaube ich, eine extra Kollektion dann quasi gegeben, das heißt, man hat seinen Invisible Friend nach wie vor und hat dann, glaube ich, seinen Invisible Kith Friend claimen können.
Okay.
Oder so. Das habe ich nicht ganz genau mitbekommen, aber so irgendwie in die Richtung ist das abgelaufen, und dieser Kith Invisible Friend, der kriegt jetzt immer neue Editions dazu, wo dann eben beispielsweise der normale dabei ist, dann kommt dieser BMW X Kith Invisible Friend dazu.
Okay. Also das
wird dann von Kollektion zu Kollektion anscheinend erweitert.
Okay, spannend. Bist du aber bei den Invisible Friends auch ein bisschen stärker mit dabei? Also verfolgst du die auch, oder wie bist du da drauf gekommen?
Also anfangs habe ich sie stärker verfolgt, und irgendwann bin ich dann halt abgesprungen, weil ich selber leider keinen habe.
Ja, Floor Price war, glaube ich, sogar bei 10 ETH oder so gleich am Anfang.
Ja, zwischendurch auf 10 ETH, und das war in der Zeit, wo Ether halt noch mehr wert waren als diese 1300 Dollar, wo wir heute ungefähr sind. Und dann bin ich, also auf Twitter habe ich sie weiterhin halt abonniert gehabt, und bin dann neulich irgendwann drüber gestolpert, wie dieses Announcement Invisible Friend X Kith gekommen ist, und habe das dann wieder mehr verfolgt. Und diese BMW Collab, die habe ich dann natürlich auch gleich mitbekommen und habe mich da wieder ein bisschen mehr mit dem Projekt seitdem beschäftigt.
Okay, spannend. Ja, Invisible Friends, auf jeden Fall müsste man sich auch mal nochmal genauer anschauen. Da habe ich jetzt auch noch keine Analyse im Podcast gehabt, aber ich meine, was ich auch ziemlich cool finde an Invisible Friends, das ist auch ein Projekt mit Hand und Fuß ist. Also die planen auf jeden Fall auch einige Sachen und deswegen, falls jetzt irgendwer hier zuhört und der kennt sich ziemlich gut mit Invisible Friends aus, ja, schreibt mir gerne auf Instagram und dann machen wir auf jeden Fall mal eine ausführliche Invisible Friends Analyse. Lorenz, du hast ja auch noch einen Beitrag geschrieben zwecks der Weinindustrie, also wie die Weinindustrie NFTs nutzen kann. Gehen wir doch mal auf diesen Use Case drauf ein. Wie kann eben die Weinindustrie mit NFTs oder von NFTs eigentlich profitieren?
Also gibt's, ich habe glaube ich mittlerweile 3 Posts dazu gemacht, weil es einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Weil einerseits, ich glaube, das war der erste Post, den ich dazu gemacht habe, da gibt es natürlich die Möglichkeit, Weine sind ja auch Investmentgüter, wenn man so will.
Genau.
Weil es ja doch sehr viel wert sein können. Auch, also ich kenne mich jetzt nicht persönlich gut aus, aber habe ich nur so von meinem Papa mitbekommen. Und man kann sie dann dementsprechend auch kaufen. Da muss man es halt im Weinkeller lagern. Der muss dementsprechend gekühlt sein. Und das ist schon ein gewisser Aufwand, der damit verbunden ist. Und deswegen wäre die Idee quasi, dass jeder Wein eine Abbildung quasi auf der Blockchain bekommt in Form eines NFTs. Und diese NFTs stehen dann eben für diese eine Flasche Wein und können dann eben beliebig getradet werden und so weiter. Und dann zum Schluss, wenn man sich dann doch nicht mehr für den Weiterverkauf entscheidet, sondern den Wein auch genießen will, dann burnt man den Token und bekommt es dann zugeschickt. Das wäre so die erste Idee gewesen, einfach, dass man diesen Logistikaufwand, die ganze Storage-Geschichte und so weiter nicht hat, was beispielsweise auch bei Sneakern und so weiter der Fall ist. Dann den zweiten Fall, den ich glaube behandelt habe, das ist der Klassiker Marketing, Branding und diese Exklusivität einfach schaffen. Beispielsweise eine Weinmarke, ein Weingut bringt ein NFT heraus, mit dem der Kunde, also 100 NFTs für die Top 100 Kunden beispielsweise, die einen kaufen wollen. Und jeder, der diesen NFT dann hält, bekommt Early Access zu den neuen Weingenerationen oder so in die Richtung. Exklusive Weinverkostungen, kann vielleicht sogar bei der Ernte mithelfen, wenn er will, solche Events in die Richtung und bekommt vielleicht den besten Wein der Kollektion exklusiv angeboten, den gibt es sonst gar nicht. Oder bekommt Rabatt. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Kommt halt immer darauf an, was man sich als Firma oder als Weingut dem dann wünscht. Aber der Kreativität sind da eigentlich keine Grenzen gesetzt. Und was es natürlich auch noch gibt, sind eher in Richtung jetzt Security Token sozusagen, dass man sich tatsächlich mit seinem Investment an einem Weingut beteiligt. Der Weingutbesitzer, der Winzer, der gibt Token heraus, die sein Weingut quasi darstellen und können dann eben kleinteilig aufgeteilt werden, weil das wird beim Grundbuch dann irgendwann ein bisschen anstrengend, wenn man dann 100 Parzellen draus macht sozusagen. Und das geht mit Token eben ganz einfach und dann kann man mit geringeren Summen beispielsweise schon in Sachen investieren, wo man sonst wahnsinnig viel Know-how braucht. Und meistens auch wahnsinnig viel Kapital. Das ist, steht quasi so für die, was der Hintergedanke der Blockchain und das Ganze mit Free Spaces etwas ist, so ein bisschen diese Demokratisierung des Ganzen. Genau. Und auch mit dem Hintergedanken, dass es vielleicht dann auch möglich ist, dieses Investment zu steuern, wenn man dann eine DAO darum formt für alle Tokenholder und dann sagt man bei den großen Entscheidungen, ob man jetzt sagt, baut man also rote Traum oder weiße Traum an sozusagen, dass die DAO-Mitglieder dann abstimmen können darüber und der Winzer selber dann für die Qualität und so weiter zuständig ist und auch für die kleinen Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Aber summa summarum, die große Richtung gibt dann die Community vor. Das, glaube ich, könnte auch den Vorteil haben, also für den einen, für den Investor quasi, er kann mitbestimmen, er hat dieses Gefühl, dass er dabei was machen kann auch noch und er kann überhaupt einmal in die Weingüter quasi investieren. Und für den Winzer, für den Weingutbesitzer hätte es auch wiederum einen Vorteil, er hat das Geld gleich wieder herinnen, braucht nicht ganz so viel Eigenkapital, könnte damit expandieren oder so und das gleiche Modell immer weiter treiben. Und er hat dann auch noch ganz viele Menschen, die dann quasi Mitglied in dieser DAO werden und dadurch auch sozusagen einzelne Marketingkalender, weil die werden das dann ja teilen, die werden das ihren Freunden sagen, wie super das ist und wie toll der Wein dort ist, weil sie ja selber beteiligt sind. Also das wäre eine Maschinerie quasi, die wird sich selber dann wieder befeuern.
Ja, das sind auf jeden Fall echt spannende Ideen, Lorenz. Also hast du mal vor, vielleicht auch mal so ein Weingut zu eröffnen? Und falls ja, dann gib auf jeden Fall Bescheid, dann starten wir da mal ein NFT-Projekt, wo man investieren kann.
Vielleicht jetzt nicht mit einem Weingut, aber die Idee an sich ist schon eine sehr spannende.
Aber mit was könntest du es dir beispielsweise vorstellen, wenn du jetzt sagst, nicht mit einem Weingut? Also gibt es da vielleicht auch so einen Use Case, wo du sagen würdest, hey, dass man vielleicht das zentral gesteuerte irgendwie dezentral per NFTs aufteilen könnte?
Ja, also mir, also mein Papa und ich, wir arbeiten sogar an einem Projekt dran.
Okay.
Richtung Thema Wald. Inwiefern wir das jetzt genau gestalten werden, ob es wirklich ein Security-Token wird oder eher wahrscheinlich nicht, weil es einfacher ist ohne. Aber dieser Gedanke, der würde da sehr gut funktionieren.
Okay, okay, interessant. Ja, mega cool. Ich meine, die ganzen Ideen etc., die du gerade hast, gibt es für irgendwie so spezielle Blogs oder YouTuber, die du dir immer gerne anhörst, also wo du dir immer sehr gerne das Wissen rausziehst? Also wo holst du dir deine ganzen Informationen?
Also ich hole mir viel bei Gary Vee. Dann gibt es einen Podcast mit Michael Stelzner, der hat einen Crypto-Business-Podcast, ist auf Englisch, den höre ich mir gerne an. Und ansonsten schaue ich mir Projekte an und lasse mir dann halt Ideen dazu einfallen, wie das auf andere Sachen aussehen könnte. Oder wenn man das Ganze weiterspult, wie man auf was man da noch kommen könnte, welche Ideen da noch entstehen könnten. Und ist ein guter Mix aus Podcasts konsumieren, auch ganz viel verschiedene und einfach alles aufsagen, was ihr so sieht.
Ja, das ist eigentlich mit das Beste, wo du sagst, dass man sich verschiedene Meinungen wie möglich herholt. Und deswegen würde es mich da jetzt dann auch noch zum Abschluss interessieren, Lorenz. Wenn du jetzt ein Budget hättest, wo du dir jeden NFT leisten könntest und du könntest dir jetzt 3 verschiedene NFTs kaufen, aber dürftest sie für 20 Jahre auch nicht mehr verkaufen. Also die sind dann irgendwo, keine Ahnung, in deinem Bankschließfach und nach 20 Jahren darfst du erst wieder zugreifen. Welche 3 NFTs wären das?
Nummer 1 wäre ein V-Friend, vermutlich eine Gift-Goat, dass ich nur noch Atlanta fahren kann.
Ah ja, stimmt, da ist ja das Basketballspiel, ne? Hast du ja auch mitbekommen, ne?
Genau, ja. Und ansonsten ganz safe CryptoBank, sehe ich hier als einfach als das Projekt, das ewig existieren wird. Das ist das OG-Projekt eigentlich und das wird nicht mehr verschwinden. Und dann die Nummer 3. Vermutlich Moonbird in die Richtung, irgendwas aus dem Proof Collective aus der Richtung. Mit Kevin Rose bin ich auch schwer überzeugt. Also Moonbird als drittes.
Okay, spannend. Ja, das ist irgendwie, also die 3 Projekte, die setzen sich jetzt irgendwie durch hier im Podcast. Also die letzten, die ich dazu gefragt habe, haben auch eigentlich die 3 Projekte genannt. Bin auf jeden Fall mal spannend, wo das Ganze hinführt. Und Lorenz, was denkst du jetzt auf den Blick für die nächsten 1-2 Jahre? Wo denkst du, werden wir mit dem NFT-Space stehen?
Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, vor allem wenn wir uns jetzt dieses makroökonomische Umfeld vor allem anschauen, wo überall Bear Market ist, nicht nur bei NFTs. Aber man sieht ja trotzdem, dass auch vor allem jetzt weg von diesen Profile-Picture-Kollektionen immer mit mehr Utility und tatsächlich auch andere Use Cases von NFTs, die mehr in diese Real-Life-Richtung gehen. Ich glaube, das wird sich so fortsetzen und dann in den nächsten 1-2 Jahren werden dann, glaube ich, auch einige Unternehmen dann auf die Idee kommen, jetzt auch noch in den Space einzusteigen, weil es ist einfach ein Tool, das wahnsinnig spannend sein kann.
Ja, das ist ein guter Punkt, wo du jetzt gerade genannt hast. Also man merkt so wirklich so einfache PFP-Projekte, so wie es letztes Jahr waren, werden kaum mehr ausverkauft, weil die Leute einfach satt sind von diesen Projekten. Wenn, dann investiert man wirklich nur noch in Projekte jetzt aktuell, die eben Utility haben. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr gesunde Reinigung, würde ich jetzt sagen, des Marktes. Und ja, ich bin dann auf jeden Fall auch mal gespannt, wo es die nächsten 1-2 Jahre hingeht. Aber in den nächsten 1 bis 2 Jahren werden wir ja bestimmt von dir noch mehrere LinkedIn-Posts dann sehen. Und deswegen würde ich dich doch gleich mal fragen, Lorenz, wenn jetzt die Leute sich so fragen, hey, wo können sie dich finden? Wo finden sie die ganzen Posts? Kannst du natürlich hier noch schnell in den Podcast reindroppen.
Perfekt. Also finden tut man mich hauptsächlich auf LinkedIn, Lorenz Zresner. Wenn man das hinschreiben kann, weil Zresner, das schaffen viele nicht, den Nachnamen zu schreiben. Da findet man alle meine Posts, da werde ich auch weiterhin, ich gebe immer mein Bestes, dass ich täglich dort poste, weiterhin Use Cases, vor allem für Unternehmen posten und alles, was mich im Web3-Space bewegt, das wird dort auch veröffentlicht. Also Lorenz Zresner auf LinkedIn.
Okay, perfekt. Dann verlinke ich das Profil auf jeden Fall mal in die Shownotes und genau, also jeder, der interessiert ist, kontaktiert dann auf jeden Fall Lorenz und ja, Lorenz, hat mich auf jeden Fall gefreut, war ein richtig cooles Gespräch, richtig viele coole Use Cases von NFTs haben wir jetzt mal hier in dem Podcast besprochen und ja, dann vielen Dank nochmal für deine Zeit und dann bis hoffentlich bald.
Es war mir eine Ehre, danke, ciao.
Ciao, ciao.